Ihr seid auch von meiner Seite ganz herzlich gegrüßt und ich möchte mich auch an dieser Stelle an die Hinterbliebenen wenden und auch von meiner Seite aus das herzliche Beileid aussprechen. Ihr wisst wahrscheinlich schon ganz aufgeregt, einige in freudiger Erwartung, einige vielleicht aus Angst, was wir da heute sagen. Aber ich habe gestern die Folien vorbereitet für die Präsentation und dann schaue ich immer, wie viele Bibelstellen sind. Das sind 30 Bibelstellen. Dann denke ich, okay, 60 Minuten, 30 Bibelstellen, jede zweite Minute eine Bibelstelle. Aber ich denke, bei diesem Thema, bei dem wir uns befinden, ist es wichtig, dass wir wirklich das Wort sprechen lassen und das Wort auch wirklich so zur Geltung kommt. Nun, wir wollen ja, wie gesagt, mit dem Galaterbrief weitermachen heute. Und ich empfand noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen zu wiederholen, um was es geht. Es ist doch jetzt schon eine längere Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Und zwar geht es um Folgendes, was Paulus in der Gegend Galatien gepredigt hatte, Christus vor Augen gemalt hatte und es gab Menschen, die sich bekehrt haben. Ja, nicht Juden, sondern andere Nationen, andere Völker, die sich bekehrt haben. Und jetzt war es so, dass sogenannte Judaisten nach Galatien kamen und den Leuten gesagt haben, es ist schön, dass ihr an Christus glaubt, aber ihr müsst das Gesetz halten. Und es kommt so rüber, als ob sie nicht nur gesagt haben, ihr müsst das Gesetz halten, sondern man hat einige herausgeholt, hat gesagt, die müsst ihr auf jeden Fall halten, wenn ihr wirklich Gott gefallen wollt. Und die Galater haben dieser Lehre die Ohren und Herzen geöffnet. Und Paulus ist empört darüber und schreibt einen Brief an die Galater und erinnert sie daran, wie war denn das am Anfang, als ihr das Wort gehört habt? Ihr habt geglaubt an Christus und seid gerecht gesprochen worden von Gott. Ja, und versucht dann zu zeigen, dass wir nicht durch Werke gerecht werden, sondern durch den Glauben. Und er beginnt mit eigenen Erfahrungen. Ja, er spricht aus eigenen Erfahrungen, wie er selber mal so auf das Gesetz gepocht hat und gedacht hat, im Willen Gottes zu handeln und zu leben und die Gemeinde verfolgt hat sogar. Und wie er Christus begegnet ist, wie er selber das erfahren hat. Und geht dann noch auf andere Sachen ein und zeigt auch, Leute, das ist nicht meine Ansicht, meine Lehre, sondern ich war in Jerusalem, ich habe mit den anderen Aposteln gesprochen und die haben bestätigt, ja, das ist das Evangelium. Und dann geht er über und versucht aus der Schrift heraus zu zeigen, dass es sich so verhält. Das ist immer schön, wenn man irgendwelche Behauptungen aufstellt und sagt, so und so ist es. Aber wie wichtig ist es, dann die Schrift hervorzuziehen und zu zeigen, so steht es geschrieben. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir alle unsere Meinungen haben und unsere Ansichten haben, ja, und die mögen gut sein oder nicht so gut, aber es ist wichtig zu sagen, was steht denn geschrieben? Die Schrift sagt, so und so. Und heute wollen wir schauen, nachdem wir die letzten Male gesehen haben, wie ist es denn mit denen, die glauben? Ja, die gehören zu Abrahams Nachkommen, haben gesehen, was für ein Segen verheißen ist, wer dazugehört, haben wir gesehen. Und heute schauen wir, wir gehen eigentlich genauso wie Paulus vor, in der gleichen Art und Weise. Und wie sieht es denn mit denen aus, die an Werken festhalten? Und sagen, das muss schon manches gehalten werden, sonst wird es nichts. Und ich lese uns Galater 3, die Verse 10 bis 12. Alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt, wird dadurch leben. Ich habe die Botschaft überschrieben: Gefangen im Fluch des Gesetzes. Nun, wir alle kennen Menschen, die fluchen. Leider müssen wir das immer wieder hören, ja. Auf der Arbeit oder wenn wir durch die Stadt gehen, es wird viel geflucht. Dass ein Mensch einen anderen verflucht, das ist schon seltener. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere von uns das erlebt, ja, aber ich persönlich jetzt nicht, denke die meisten von uns nicht, dass wirklich ein Fluch über jemanden ausgesprochen wird, über uns ausgesprochen wird. Und ich glaube, dass da einem schon mulmig werden kann. Ja, so. Aber wir dürfen auch wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen. Wir brauchen uns da nicht zu fürchten. Ja? Aber wie ist es, wenn Gott es ist, der einen Fluch ausspricht? Vor wem, wie sollen wir uns davor schützen? Weil wir wissen, was Gott sagt, das trifft auch ein. Zu wem wollen wir fliehen, um Schutz zu bekommen vor diesem Fluch, wenn Gott ihn ausspricht? Und wir haben gesehen, was Segen bedeutet. Segen bedeutet, Gott naht sich dem Menschen und erweist ihm Gutes. Und Fluch ist genau das Gegenteil. Gott zieht sich zurück und enthält Gutes. Ja, wenn wir von Fluch hören, dann denken wir an den Teufel. Ja, der Teufel, der ist der Böse. Und umso erstaunlicher, dass wir hier von einem Fluch lesen, der aus Gottes Mund kommt. Und das lässt einen erschaudern. Und wer will schon unter so einen Fluch geraten, den Gott ausspricht? Ich glaube, das will keiner von uns. Ja, aber ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, es ist nicht Gott, der dann an uns Böses tut, sondern indem Gott sich zurückzieht und das Gute vorenthält, bekommt ein anderer Macht, mehr Macht in unser Leben, nämlich der Teufel, und wir wissen, was er im Sinn hat. Nun, was ist das für ein Fluch, von dem hier die Rede ist? Wer ist unter diesem Fluch? Wie kommt man unter diesem Fluch? Und noch wichtiger, wie kann ich verhindern, unter diesem Fluch zu sein und lieber unter dem Segen Gottes zu stehen kommen? Und das wollen wir heute auch mit der Hilfe Gottes betrachten. Und Paulus, um wirklich restlos Klarheit zu schaffen, verwendet er die Kontrastmethode. Ja? Er hat gezeigt, was Gott möchte. Aus Glauben werden wir gerecht, werden wir gerettet. Und jetzt zeigt er genau das Gegenteil und geht auf das Gesetz, auf die Werke ein und auf den Fluch, der damit verbunden ist. Ja, und die Judaisten, die wollten das Gesetz und den Glauben kombinieren. Ja, aber es sind zwei komplett verschiedene Wege. Und jeder Weg hat ein anderes Ziel. Der eine ist ein Weg des Segens und der andere ist ein Weg des Fluchs. Man kann nicht auf beiden Wegen gleichzeitig gehen. Und trotzdem versuchen manche aus Werken gerecht zu werden und versuchen das von anderen einzufordern. Und das Evangelium zeigt nicht nur, wie man gerettet wird, wodurch man gerettet wird, sondern es zeigt auch, wodurch wir nicht gerettet werden. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Und Paulus stellt hier einige Behauptungen auf, wie viele Menschen Behauptungen auch aufstellen, aber er untermauert diese mit Zitaten aus der Schrift. Und nicht nur, dass er ein Zitat nimmt, da neigen wir auch oft dazu, einfach irgendein Zitat zu nehmen und sagen, das passt doch super zu dem, was ich gerade gesagt habe, sondern getrieben durch den Heiligen Geist hat er auch Zitate genommen, die eine Bedeutung haben, als die damals ausgesprochen wurden. Und das wollen wir auch immer dann betrachten. Und er argumentiert mit der Schrift. Und auch das sollten wir tun, weil wir aus uns heraus keine eigene Autorität haben. Wir können nicht aus uns heraus irgendetwas behaupten, irgendetwas einfordern. Die Autorität ist die Schrift. Was sagt die Schrift? Und darauf müssen wir uns stützen. Und Paulus beginnt hier zu sagen, alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Das ist eine Behauptung, die er hier aufstellt. Und Schlachter sagt, und es geht noch mehr in den Urtext, da sagt alle, die aus Werken des Gesetzes sind. Und wir haben das letzte Mal schon betrachtet, was bedeutet es, aus Werken zu sein. Ja, es hat nicht was damit zu tun, was ich da unbedingt tue. Wir können auch aus Liebe gute Dinge tun. Ja, sondern es geht vielmehr, es geht um die Identität. Es geht um die Einstellung. Es geht um die Gesinnung, um was uns ausmacht. Wie sind wir? Sind wir aus Glauben oder sind wir aus Werken? Weil es geht nicht nur darum, gerecht zu werden, sondern auch gerecht zu sein. Es geht nicht darum, ja, du hast geglaubt und jetzt bist du ein Kind Gottes, sondern du sollst ja auch im Glauben weiterleben. Und wenn du versuchst ja auch aus Werken gerecht weiterzuleben. Das ist ein Lebensstil. Und die auf Werke des Gesetzes vertrauen, das sind all diejenigen gemeint, die hoffen, durch Einhalten verschiedener Vorschriften Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Ja, also so musst du dich kleiden, so das musst du erfüllen, das musst du tun, sonst bist du nicht. Darum geht es. Sonst bist du nicht. Oder halt selbst in dieser Weise auch leben. Nun alle, heißt es hier, es gilt nicht nur für einige. Ja, vielleicht denken wir so ganz extreme Gemeinden oder Menschen, ja, die sind sehr, sehr gesetzlich und für die gilt es. Nein, hier steht alle. Also jeder Einzelne ist da eingeschlossen, der aus Werken lebt, in dieser Überzeugung, in dieser Einstellung, in dieser Identität und der befindet sich unter diesem Fluch, ohne Ausnahme. So sagt Gottes Wort. So steht es geschrieben. Und vielleicht denkt man, naja, ich bin ja eigentlich nicht gesetzlich, ja, so ich glaube auch, aber es denkt, dass schon so ein paar Dinge sind, die muss man schon einhalten, weil sonst gefällt man Gott nicht. Ja, so. Und das gehört auch dazu. Wenn wir, was wir tun, als Voraussetzung sehen, um vor Gott gerecht zu werden, dann fallen wir darunter. Wenn wir sagen, ich diene Gott und aus Liebe zu Gott, ja, diene ich den Geschwistern, ich diene Gott, ich setze mich ein aus Liebe, das ist etwas ganz anderes. Ja, aber Dinge zu tun und sagen, das muss getan werden, damit ich Gott gefall, da fallen wir hier darunter. Und es ist so, man denkt oft so an andere, ja? Andere sind so. Und wir müssen uns immer prüfen, gehören wir auch dazu? So ehrlich müssen wir zueinander sein. So ehrlich muss ich sein. Ja, und wisst ihr, ich kenne die Gemeinde von klein auf. Ich kenne sie von klein auf, weiß, was all die Jahrzehnte geschehen ist und war. Und ich erinnere mich an eine Zeit, da war es verboten, als Frau kurze Haare zu tragen. Das ging nicht, so etwas. Und ich weiß, wir haben einige hier unter uns, die werden das bezeugen, das war so. Ja, ich sage nicht gefärbte, getönte Haare, ging nicht. Eine schwarze Strumpfhose ging nicht, mit Glitzer oder so. Ja, und ein rotes Kleid ging auch nicht. Das zeugte nicht von Demut. Das war nicht demütig. Ja, da will man sich zeigen. Und dann gab es einige Geschwister, Schwestern, tut mir leid, dass ich euch wieder hier nehme. Ja, es könnte auch genauso die Brüder, aber die Frauen sind ja, ich habe gesagt, eigentlich sind sie das schwache Geschlecht, ja, aber sind irgendwie das benachteiligte Geschlecht, kann man fast sagen. Das geplagte Geschlecht. Ja, und dann haben einige graue Haare bekommen. Manche waren jünger. Ja, und das macht einem zu schaffen dann. Bist vielleicht noch 30 Jahre, 28, 25, kriegst graue Haare, siehst aus wie 60. Ja, was machen? Ja, und dann kam auf einmal jemand mit geschnittenen Haaren. Und jemand hat sich die Haare tönen lassen. Und ich weiß noch, wie heute, ich höre es heute noch in den Ohren, wie man geredet hat. Schau, abgefallen. Schau, wie die ist. Kein Kind Gottes mehr. Ich habe mich gefragt, wie denken wir heute darüber? Wie denken wir heute darüber? Und ich glaube, wenn ich vielleicht eine Schwester fragen würde, die sich die Haare geschnitten hat, ob sie merkt, dass ihr Verhältnis zu Gott anders geworden ist. Ich glaube, sie wird mir das nicht bestätigen können. Ja, und man hat verstanden, es ist keine Sünde, sich die Haare schneiden zu lassen. Und wir denken ja, wir sind doch nicht so. Ja, wie waren die damals? Ja, wie konnte man so denken? Aber sind wir vielleicht auch so? Bin ich so? Ja, und was erleben wir heute vielleicht? Andere Dinge. Heute sitzen vielleicht die mit geschnittenen Haaren und mit getönten Haaren und reden über andere, sie die Haut abdecken. Ja, ich sage nicht, ob irgendwas richtig ist oder gut ist oder dass etwas übertrieben ist. Kann alles übertrieben sein. Ich sage auch nicht, dass ich es gut finde. Man kann etwas gut finden oder nicht gut finden. Die Frage ist, und ich hoffe, dass ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sind wir anders? Was ist, wenn ich sage, ja, die Sachen, natürlich muss man das nicht halten. Ja, wie kann man so denken? Aber das hier, sind wir doch genauso. Haben wir nichts gelernt aus der Vergangenheit. Alle, die auf Werke vertrauen, die ihr Verhältnis zu Gott von Werken abhängig machen. Das ist kein Unterschied. Wir müssen uns selbst prüfen. Ich muss mich prüfen. Bin ich in manchen Dingen auch so eingestellt? Die sind unter dem Fluch. Das ist eine sehr ernste Sache. Wir sprechen nicht darüber, über irgendwas Alltägliches. Es ist was Ernstes. Umso erstaunlicher, wie viele versuchen, aber aus Werken gerecht zu leben vor Gott. Und auf Werke setzen und sich noch ärgern, wenn vielleicht über die Gnade gesprochen wird. Aus Glauben zu leben schließt aus Werken zu leben und auch umgekehrt. Und Paulus versucht es immer wieder zu zeigen. Wir merken das, ja. Ich glaube, ich sage doch Dinge, die ich schon mal gesagt habe. Der Paulus, der kreist da rum und versucht es von allen Seiten wirklich klar zu machen. Und er behauptet es nicht nur, sondern er beweist es aus der Schrift. Er sagt, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Und ich meine, ich habe das auch schon erwähnt, dass es 613 Gebote und Gesetze gab, die es zu erfüllen galt. Und es müssen alle erfüllt werden. Das steht hier. Alle müssen erfüllt werden, ohne Ausnahme. Und hier heißt es, in allem soll man bleiben, alles tun, was im Gesetz geschrieben steht. Und Jakobus sagt, wenn auch nur eins nicht gehalten wird, ist man des ganzen Gesetzes schuldig. Und ich werde es später vielleicht noch kurz erklären, wie das gemeint ist. Ja, also es reicht nicht aus zu sagen, naja, das sind so 30 Gebote, die finden wir, sollten wir schon halten. Oder 100 vielleicht. oder 612. Und das mit dem Sabbat, das brauchen wir nicht. Ja, alle. Und auch nicht, wenn du sagst, naja, das aus Gesetz Moses, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie richtig durchgelesen. Ich weiß gar nicht, was da gefordert wird. Aber du erstellst selber eigene Gesetze. Es geht um das Prinzip. Wir müssen die Prinzipien Gottes verstehen lernen. Um was geht es hier? Es geht egal, und wenn du eigene Dinge erfindest und sagst, naja, das interessiert mich doch gar nicht, was hier steht. Ich habe eigene, ich habe bessere. Weil die müssen, finde ich persönlich, die müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Dann fällst du unter das Gleiche. Es ist diese Einstellung, diese Gesinnung des Herzens und vergleichbar mit den Pharisäern, die ja auch auf eigene Gesetze Wert gelegt haben. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Paulus dann vor seiner Bekehrung sagen, dass das Leben unter dem Gesetz für ihn Gewinn und seine Gerechtigkeit makellos war? Ja, Philipper 3, Vers 6, ja, sagt er über sich, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Untadelig im Gesetz. Und er hat die Gemeinde verfolgt, da sind Menschen ums Leben gekommen, die Gott gedient haben. Tja, aber selber hat er wahrscheinlich niemanden umgebracht. Rein vor dem Gesetz. Aber wie viel hat er angeheißen? Aber so kann man sehen, wie man sich selbst belügen kann. Man kann sich selbst so was einreden und immer gut hinstellen. Und wenn man vielleicht weiß, oh, das war jetzt nicht gut, aber ich habe ja eine gute Ausrede, weil eigentlich war das ja so und so. Und dann konnte ich gar nicht anders. Bei den anderen ist man nicht so gnädig. Ja, und die Pharisäer und Rabbiner, die hatten über die Zeit ein komplexes Heilssystem entwickelt, weil sie erkannten, man kann gar nicht alles einhalten. Und das sagt ja auch die Schrift, das ist nicht möglich. Das war niemandem möglich. Ja, und dann haben die gesagt, okay, Hauptsache, ich erfülle mehr Gesetze und Gebote, als dass ich nicht erfülle. Ja, und Gott schaut dann vom Himmel und sieht, die Waage ist so, der Mensch hat ein bisschen mehr gehalten, also ist er gerecht vor mir. Ja, wie eine Waage, und man erlebt es heute noch manchmal. Ja, manchmal hat man mit Menschen zu tun, die sind böse, die tun böse Dinge. Und da kommt auf einmal jemand und sagt, du, das war mir so ein Vorbild. Ja, wie jetzt? Ja, der hat mir geholfen, der hat mich da unterstützt. Dann kommt der Nächste und sagt, oh, der hat mir auch so geholfen, das ist so ein Vorbild. Dann denke ich, ey, kann ich mit meinen guten Taten die bösen Taten ausgleichen vielleicht? Dann mache ich lieber nochmal eine mehr gute, damit es so passt. Doch niemals. Und ich lese uns mal, was ein Rabbi namens Huna geschrieben hat. Das war allerdings nach Christus. Aber hört mal zu. Das ist 1:1 übersetzt. Wenn ein Mensch in Sünde gestrauchelt und des Todes schuldig ist, was soll er tun, um am Leben zu bleiben? Das ist ja eine wichtige Frage. Ja, gesündigt, gefallen, was sollen wir tun? Jetzt horcht. War er gewohnt, eine Seite der Schrift zu lesen, dann soll er jetzt zwei lesen. War er bisher nicht gewohnt, überhaupt zu lesen, soll er Gemeindevorsteher werden, so wird er am Leben bleiben. Typisch Mensch, ist kein Scherz. Typisch Mensch, hast du ein Problem, hast du irgendwas nicht gehalten, kein Problem, mach's anders, mach das und das, dann passt es schon wieder. Niemals. Das ist Selbstbetrug. Das ist was ganz anderes, was das Wort Gottes sagt. Wenn du eins nicht hältst, bist du das ganze Gesetz schuldig. Du kannst dich betrügen, du kannst andere betrügen, aber du kannst nicht das Gesetz betrügen. Und das Gesetz fordert Totalität und Kontinuität, also nicht nur alles halten, sondern auch immer halten. Nicht nur ein Tag, nicht nur ein Jahr, immer. Und um das Gesetz zu halten, müssen wir überhaupt das Gesetz erstmal kennen. Wer von uns kennt denn alle 613? Und dann zitiert er, oder das Zitat ist aus 5. Mose 27, Vers 26. Und Paulus, gewirkt durch den Heiligen Geist, bezieht sich auf diesen Text. Und wir wollen uns den Kontext mal anschauen. In welchem Zusammenhang ist das gesagt worden? Das ist wichtig. Ich habe es vorher gesagt, nicht, dass wir einfach eine Bibelstelle rausgreifen, sondern um was geht es dort? Kann man die Bibelstelle so nehmen? Und 5. Mose 27, Vers 26, ich lese den Vers, verflucht sei, der die Worte des Gesetzes nicht aufrecht erhält und befolgt. Und alles Volk soll sagen Amen. Amen heißt, so sei es. Es ist eine Bestätigung. Und um was geht es in dem Kontext? Israel befindet sich am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung. Ja, sie waren aus Ägypten ausgezogen, am Berg Horeb hatten sie das Gesetz erhalten, aber es hat nicht lang gedauert, dann hatte man alles verworfen, hat sich gegen Gott gewendet und Gott hat gesagt, so, ihr kommt nicht in das verheißene Land. Und jetzt haben wir hier die nächste Generation, die vor dem Einzug steht und Gott wiederholt dieser Generation, eigentlich komplett 5. Mose Buch, das Gesetz. Ja, und legt ihnen Segen und Fluch vor, das mit dem Gesetz verbunden ist. Und sagt, wenn du das hältst alles, wirst du Segen erleben. Wenn du nur eins nicht hältst, Fluch. Das Gesetz ist, das ist die Grundlage. Und ich will uns das aufgrund der Zeit, die wieder rennt, nicht vorlesen. Aber es ist uns in der Einleitung vorgelesen und ich will nur kurz zusammenfassen, was da gesagt ist. Das heißt, wenn ihr über den Jordan geht, sollt ihr große Steine nehmen, sollt die weiß tünchen mit Kalk und sollt das Gesetz draufschreiben, und zwar deutlich, dass man alles sieht, heißt es klar und deutlich. Und dann sollt ihr aus den Steinen auf dem Berg Ebal einen Altar bauen. Und dort sollt ihr opfern, Dankopfer und opfern und und dann sagt er, heute, an diesem Tag, bist du ein Volk des Herrn, deines Gottes geworden. Also wir haben hier einen Bund, der gerade geschlossen wird, zwischen Gott und dem Volk Israel. Und das Gesetz ist die Grundlage für diesen Bund. Und Gott sagt, das musst du alles halten. Das gehört zu diesem Bündnis, das wir hier schließen. Und dann heißt es, dann wird der Segen vorgelesen und der Fluch vorgelesen. Wenn du das hältst, erhältst du Segen. Das ist von meiner Seite, sagt Gott, was ich dann tun werde. Du hältst das Gesetz, das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe, ich werde dich segnen. Das ist ein Bündnis. Hältst du es nicht, wird die Folge Fluch sein. Und das Volk sagt Amen. Unterschrift. Es ist ein Bündnis. Und der Altar sollte auf dem Berg Ebal errichtet werden. Auf der anderen Seite ist der Berg Gerazim. Und wir haben übrigens hier den Ort, über den wir gerade anfangen, mittwochs zu sprechen, ja, der Jakobsbrunnen, wo Jesus dieser Frau begegnet. Und dann fragt die Frau, wo ist der rechte Ort zum Anbeten? Hier oder in Jerusalem? Verstehen wir den Hintergrund? Und dann sagt Jesus, weder hier noch dort, im Geist und in der Wahrheit. So herrlich. Und ja, dann sagt Mose weiter, oder heißt es weiter, und Mose gebot dem Volk an diesem Tag, diese sollen auf dem Berg Gerazim stehen, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Judah, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan und Naphtali. Und ich zeige uns das mal. Ich hoffe, das nicht zusammenbricht. Ja. Also ich habe mir ja die Rocky Mountains mindestens vorgestellt. Oder die Alpen. Ja, so richtig hohe Berge. Ja, und dann jodelt man so und das Echo kommt zurück. Aber es ist nie gar nicht so. Das sind die zwei Berge, links und rechts, 900 Meter hoch. Ebal und Gerazim, so sieht es heute aus. Damals war da natürlich keine Stadt. Da stand dann später Sichar, wo diese Frau herkam. Und in diesem Tal stand das Volk. Das Volk stand da und rief Amen. Und auf einem Berg, auf Gerazim, wurde der Segen ausgesprochen und auf dem anderen Berg der Fluch. Und das Volk schrie Amen dazu. Und es ist kein Zufall, wer auf welchem Berg steht. Wir erinnern uns, Jakob hatte zwei Frauen, Rahel Und ihr wisst es, ist mir gerade entfallen. Lea, genau, hatte zwei Frauen, ja? Und er hatte auch zwei Mägde, oder die Frauen hatten Mägde. Und Abraham hatte von allen vier Kinder. Und auf dem Berg Gerazim, wo der Segen gesprochen wurde, da standen nur Kinder von seinen richtigen Frauen. Und auf dem anderen Berg standen zwar auch Ruben und Sebulon, aber da standen die Kinder der Mägde. Ein Zeichen für Knechtschaft. Und darum wird Paulus später noch einen Unterschied zeigen zwischen frei und Knechtschaft aus dem Gesetz heraus oder aus dem Wort heraus. Ja, und es ist kein Zufall gewesen und das Volk sollte zu allem Amen sagen. Und ich habe eigentlich angenommen, dass Gott jetzt mal den Segen spricht. So hätte ich jetzt angefangen. Erstmal das Gute, ja. Erstmal den Segen, aber es ist nicht so. Es werden erstmal 12 Flüche ausgesprochen, die ich hier nicht lesen möchte. Das sind wirklich schreckliche Flüche. Und Gott sagt, wenn du dies und jenes tust, bist du verflucht. Das Volk sagt Amen. Und es ist interessant, es sind nicht die 10 Gebote, die Gott erwähnt. Das hätte ich irgendwie erwartet. 10 Gebote, ja? Die da auf dem Stein standen, alle sehen das klar und deutlich geschrieben, sondern es sind irgendwelche heimliche Sünden, die man nicht sieht. Wir können das zu Hause nachlesen, wenn wir wollen. Die verborgen sind. Und Gott sagt, ich sehe alles. Ich sehe auch, was Menschen nicht sehen. Und jetzt gehe und erfülle das Gesetz ganz, auch im Verborgenen. Und für die öffentlichen Übertretungen gab es ja ein Gericht, aber was geschah mit den verborgenen Sünden, die kein Mensch gesehen hat? Ja, die Pharisäer. Wie nennt Jesus die Pharisäer? Übertünchte Gräber. Übertüncht. Wie diese Steine übertüncht waren, das Gesetz draufgeschrieben war. So waren sie, nach außen hin haben sie alles so gehalten, aber wie sah es innen aus? Tod. Verderben, Not, Elend. Und nachdem die 12 Flüche ausgesprochen wurden, sollte vom Berg Gerazim der Segen verkündigt werden. Das ist, glaube ich, nochmal 12, 13 Verse. Und dann denkt man, okay, jetzt ist fertig. Nein, wieder vom Berg Ebal Flüche. Ein Fluch, zwei Fluch, 10 Flüche, 50 Flüche, das ergießt sich wie ein Wasserschwall des Grauens. Also, hältst du alles? Hier sind 12 Segenssprüche, die dir dann gelten. Hältst du eins nicht, der Rest? Also, es ist keine Kleinigkeit. Und frage ich uns, was hat das Volk Israel geerbt? Segen oder Fluch? Es hat Fluch geerbt. Wie schnell hatten sie sich von Gott abgewandt? Wie schnell? Und wir haben letzten Sonntag gehört von dieser großen Geduld Gottes, wie Gott Geduld hatte mit dem Volk und versucht hat, obwohl doch eigentlich ganz klar steht, nein, Gott hatte Geduld. Gott hatte so Geduld, bis irgendwann das Maß erfüllt war und das Volk auf der ganzen Erde verstreut wurde. Es wurde wahr, was da geschrieben steht. Es wurde wirklich wahr. Und das heißt, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, und befolgt und alles Volk soll Amen sagen. Aber kein Mensch war dazu in der Lage, ich habe die Bibelstelle jetzt nicht, kein Mensch war in der Lage dazu, das zu halten. Und es ist so interessant, wie kann man dann als Mensch oder vielleicht als ganzes Volk sagen, ich bin das gesegnete Volk Gottes. Wenn man unter dem Fluch steht, man steht nicht unter dem Segen von Abraham, Weil nicht die Samen gesegnet werden, sondern der Same Christus. Wir haben das letzte Mal betrachtet. Nur wer in Christus ist, empfängt diesen Segen. Und hier dieses Gesetz, wo wir sagen, ja, hier, aber der Segen, der ist an Bedingungen geknüpft, an Voraussetzungen. Wenn aber eins nicht gehalten, dann bist du unter dem Fluch. Dann heißt es 5. Mose 28, Vers 45, jetzt sind wir hier. Und alle diese Flüche werden über dich kommen, dich verfolgen und treffen, bis du vernichtet bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, um seine Gebote und Satzungen zu halten, die er dir geboten hat. Das wird dich alles treffen. Und wenn wir vielleicht mal die Flüche lesen und denken, naja, also ich kann mich nicht erinnern, dass diese Dinge eingetroffen sind, die sind eingetroffen. Die sind eingetroffen. Ich denke nur einmal an die babylonische, als Israel Jerusalem umlagert war, aber auch später, als Jerusalem zerstört wurde. Josephus, Flavius Josephus schreibt es im jüdischen Krieg, was für grauenhafte Dinge dort geschehen sind. Die Dinge sind eingetroffen. Die Dinge sind eingetroffen. Schreckliche Dinge. Heißt es, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, als du in allem Überfluss hattest. Also das Gesetz verlangt, alle 613 Gebote zu halten mit Lust und Freude. Wir kennen Menschen, die unter Gesetz leben. Wo ist da die Freude? Wo ist diese Lust? Man fühlt sich geplagt. Man fühlt schwere Last auf sich. Man fühlt sich geknechtet, aber nicht voller Lust und Freude. Und Gott sagt, wenn du das nicht voller Lust und Freude machst. Warum wurde auf Ebal, wo der Altar stand, nicht der Segen ausgesprochen? Weil der Segen nicht beim Gesetz ist. Der Segen ist nicht beim Gesetz. Dann heißt es, 5. Mose 29, Vers 8, so haltet nun die Worte dieses Bundes, sie haben es nochmal bestätigt, es geht hier um einen Bund, und befolgt sie, damit ihr Gelingen habt in allem eurem Tun. Tun, tun, tun. Das Evangelium sagt, Jesus Christus hat für euch getan. Und wenn du nur eins nicht gehalten hast, dann bist du da darunter. Wenn du einmal unterlassen hast, etwas Gutes zu tun, bist du darunter. Wenn du einmal nicht mit der ganzen Kraft und Intensität Gott geliebt hast, bist du darunter. Wenn du einmal deinen Bruder und Schwester nicht ganz so geliebt hast, dann bist du darunter. Wer von uns kann die Hand heben und sagen, mich betrifft das nicht? Und dann schreibt Paulus an die Korinther, ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern in fleischenen Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht mehr Gesetz, nicht mehr Steine, wo irgendwas eingraviert ist. Der Geist, der in die Herzen schreibt, der Geist, der in den Herzen liebt und der befähigt, Jesus nachzuahmen, sein Leben zu betrachten und danach zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann heißt es im 6. Vers, der uns auch befähigt hat zu Dienern des neuen Bundes. Und jetzt merken wir, das eine war doch ein Bund, hier ein neuer Bund. Diener, wir sind Diener des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, nicht der alte Bund, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Kann man tot und lebendig gleichzeitig sein? Geht nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Hier tot, da Leben. Hier Gesetz, hier Geist. Wir können das nicht irgendwie vermischen. Und wir sehen doch, wie alles aufeinander aufbaut, wie die Bibelstellen sich gegenseitig ergänzen. Ja, der Buchstabe, der tötet, Gesetz tötet. Er sagt, jetzt Diener des Geistes, des neuen Bundes, der lebendig macht. Und ich hatte am Sonntag ein Gespräch, haben wir so drüber gesprochen, ja, über das Wirken des Geistes in der heutigen Zeit. Ja, Wirkungen, Gaben, irgendwie sind nicht so da, Heilung, Führung. Und woran kann das liegen? Und ich saß so am Dienstag dann hier vor diesem Wort und dachte, wo Gesetzlichkeit ist, ist der Geist nicht. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und der Geist kann wirken, wenn wir ihm Raum lassen. Er wird mehr wirken können, wenn wir ihm Raum lassen. Und dann wird so oft gelehrt, ja, wir konnten das Gesetz nicht halten. Und jetzt haben wir den Geist der Kraft. Und mit dem Geist der Kraft können wir das Gesetz halten. Nie ist dafür der Geist gegeben worden. Niemals. Wo Gesetz ist, ist Tod. Wo der Geist ist, da ist Leben. Der Geist wurde nicht gegeben, um das Gesetz zu halten. Das hört sich gut an, aber das widerspricht dem Wort Gottes, dem Evangelium. Gesetz ist Fluch, Geist ist Segen. Und hier heißt es Diener des Geistes, die leben, wie der Geist ihn sie führt, sie leitet, ihn offenbart, ihn gibt, nicht die Buchstaben. Schaut mal, 2. Korinther 3, Verse 7 bis 8 geht es dann weiter. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Stein eingegraben solche Herrlichkeit hatte, was wurde mit Buchstaben in Stein eingegraben? Das Gesetz. Wie wird es hier genannt? Dienst des Todes. Das war ein Dienst des Todes. Man ist nicht geistlich lebendig geworden dadurch. Es war ein Dienst des Todes. Und dann sagt er, wenn schon der Dienst des Todes so eine Herrlichkeit hatte, dass die Kinder Israel das Gesicht Moses nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes Herrlichkeit sein? Danach sollten wir uns ausstrecken. Danach sollten wir trachten zu leben, uns nach dem Geist ausstrecken, der uns führen möchte. Und warum, ich habe das schon mal gesagt und vielleicht ist es nicht ganz verstanden worden, ich hatte mal gesagt, wenn man dass das Gesetz uns in Sünde führt. Und ich kann es nur bestätigen. Schaut mal, wenn ich hier stehe und jetzt rede, bin ich ein Gesetzesbrecher. Ich bin kein Gesetzesbrecher, wenn ich hier stehe und predige. Was ist, wenn heute noch ein Gesetz verabschiedet wird, dass man nicht mehr predigen darf? Und dann stelle ich mich hin. Bin ich dann ein Gesetzesbrecher? Ich bin ein Gesetzesbrecher. Aber es hat sich doch überhaupt nichts geändert. Habe ich irgendwas Falsches getan? Irgendwas Böses vielleicht? Nein. Aber es gibt ein Gesetz, wo sagt, du darfst das nicht. Und wenn ich es trotzdem mache, bin ich ein Gesetzesbrecher. Ich habe den Willen Gottes übertreten in dem Sinne jetzt. Ja, weil Gott ein Gesetz gegeben hat. Das sind viele Dinge, die sind wirklich schlecht. Ja, das heißt ja nicht, dass wir die dann tun sollen. Ja, es gibt auch viele Dinge, wo wir sagen, na, was ist da unbedingt was Schlechtes dabei? Gott hat gesagt, nein. Und wenn du eins nicht gehalten hast, bist du ein Gesetzesbrecher. Und darum bist du das ganze Gesetz schuldig. Weil ich kann nicht vor Gericht stehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier gestanden, aber schau mal mein Leben an, wie gut ich sonst so bin. Da ist es hier, wir tun sie nicht deswegen verurteilen, sondern weil sie ja gestanden sind. Der ist das ganze Gesetz schuldig. Schuldig. Trotzdem verurteilt. Der hilft nicht auf der Waage, was ich sonst noch alles Gutes getan habe. Aber der Fluch besteht auch darin, und dass man unter dem Gesetz nie glücklich werden kann. Man kann nie glücklich werden unter dem Gesetz. wirst dich nie frei fühlen, wirst immer verunsichert sein und dir nie sicher sein können, ob das, was du hältst, auch wirklich ausreicht, wirst immer Angst haben, vor Gott nicht bestehen zu können. Und ich weiß genau, von was ich rede, ich habe das alles selber erlebt. Wie oft bin ich im Bett gelegen, habe geweint. Herr, vergib mir, wenn ich heute etwas getan habe, was nicht gut war. Mir fällt zwar nichts ein, aber Herr, vergib mir, wenn ich irgendwas getan habe. Und immer das Gefühl, dass es nicht ausreicht. Immer Angst, das wäre, wenn Gott kommt. Hat es heute ausgereicht, mein Leben? War ich gut genug, dass Gott kommen könnte? Angst. Nie sicher, ob man wirklich Gottes Kind war. Ja, ich habe mich bekehrt, aber bin ich wirklich, reicht es aus? Irgendwie sich nicht bereit gefühlt. War es genug? War es gut genug, was ich getan habe? Und dann war ein Tag, da bin ich gelobt worden von Menschen und ich habe gute Dinge getan und ich habe jemandem geholfen. Und dann bin ich abends im Bett gelegen, habe Gott gedankt für diesen Tag. Herr, dass du mir geholfen hast. Und habe mich würdig gefühlt, gut gefühlt, gerecht gefühlt. Und am nächsten Tag irgendwas nicht gelungen, wieder am Boot zerstört. Herr, komm heute nicht. Ich fühle, dass es nicht gereicht heute. Was ist das für ein Leben unter dem Fluch? Gott hat was ganz anderes für uns vorbereitet. Was ganz anderes, was Herrliches. Frei von diesem Fluch zu sein. Immer erfüllen zu müssen. Aus Glauben zu leben. Weil er gehalten hat, weil er sein Leben gegeben hat. Auf ihn zu vertrauen, auf Christus. Auf sein Wort zu vertrauen, wenn es heißt, wer glaubt, der wird gerecht vor mir, den werde ich gerecht sprechen. Das Gesetz, es gibt nichts, es verlangt nur, du musst halten, du musst gut sein, aber es verändert dich nicht, es verbessert dich nicht. Und wenn du etwas nicht gehalten hast und versagt hast, dann gilt nur eins, noch mehr halten, noch fester halten, noch mehr. Sklaverei, Leben unter dem Fluch, die unglücklichsten Menschen. Und wie viele, die genau das erleben, ich bin überzeugt, hier sitzen manche oder hören zu, die sagen, was der Markus gerade erzählt hat, ich weiß, von was er gesprochen hat, bin ich mir überzeugt. Und wie viel Besseres hat Gott uns vorbereitet in Christus? Freiheit. Nicht frei zu tun, was man will. Frei zu werden im Herzen. Frei zu werden von diesem Fluch, der auf einem lastet. Dann sagt er, dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Können wir schnell rüber über den Vers. Aufgrund der Zeit. Das ist klar. Schau ins Alte Testament. Das ist ganz klar. Was geopfert wurde, was versucht wurde zu halten, wie man sich Mühe gegeben hat, dass man nicht gerechtfertigt wird dadurch, das ist so klar. Wir können es selber nachlesen. Und auch hier führt er auf, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Wieder ein Zitat aus der Schrift. Der Gerechte wird durch Glauben leben, aus Glauben leben. Fortlaufend aus Glauben leben. So soll unser Leben sein. Und das Gesetz, es kannte keine Barmherzigkeit und Gnade. Davon schreibt der Hebräerbriefschreiber, wenn jemand das Gesetz bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von 2 und 3 Zeugen sterben. Da gab es keine Gnade. Da gab es keine Erbarmen. Ja, dann schauen wir mal drüber und vergessen mal die ganze Geschichte. Dann sagt er, denn ihr habt... Das habe ich die Schriftstelle nicht. Sagte, ihr habt mit meinen Fesseln Mitleid gehabt, den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Um des Evangeliums willen waren die bereit, alles sein zu lassen und zu geben, Und dann schreibt er, werft euer Vertrauen nicht weg. Da sind auch Dinge passiert. Ja, dass die Hebräer, die hatten alles sein lassen, haben geglaubt an Christ. Und er sagt, werft euer Vertrauen nicht weg. Lasst euch nicht unsicher machen. Und dann sagt er, denn noch eine kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier wieder. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen in ihr haben. Vom Glauben zurückweicht, wieder ins Alte, ins Gesetz. Und das zeigt sich dann im nächsten Vers. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben. Wir denken Dienst des Todes, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Und dieses Zitat ist aus Habakuk 2, Vers 4. Und auch da wieder, um was geht es im Kontext? Habakuk ist frustriert. Habakuk ist sehr frustriert. Das Nordreich wurde in die Gefangenschaft nach Assyrien geführt. Allein Juda war noch übrig, das Südreich. Und es läuft dort genauso schlimm. Keiner, der nach Gott fragt. Und wir sind kurz davor übrigens, dass Babylon kommt und auch die in Gefangenschaft fortführt. Und dann heißt es so, Habakuk, das ist die Botschaft, die der Prophet Habakuk gesehen hat. Herr, wie lange soll ich um Hilfe schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Gewalt, und du rettest nicht? Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend zu? Zerstörung und Gewalt umgeben mich, Streit und Zank erheben sich. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die gerechte Sache kann nicht gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Das ist die Situation. Habakuk sieht, das Gesetz ist ohnmächtig, das bringt nichts, das Gesetz ist da. Zank, Streit, was weiß ich, Elend, Zerstörung, Gewalt. Und Habakuk steht da und sagt, Herr, wie lang willst du noch warten? Und dann sagt Gott, ich arbeite sehr wohl dran, an einem Plan. Und sagt, denn siehe, ich will die Chaldeer erwecken, ein herbes und schnelles Volk, das umherziehen wird, soweit er erreicht, um Wohnorte einzunehmen, die ihm gehören. Also ich werde ein Volk schicken, was das Volk hier bestraft für das, was sie tun. Und Habakuk ist entsetzt, sagt, du kannst doch nicht ein Volk zur Strafe erziehen, das noch schlechter ist wie wir. Und dann sagt Gott, schreibe auf. Interessant. Gott sagt, jetzt schreib auf, was ich dir jetzt sage. Das gilt nicht für jetzt, sagt er, sondern für eine andere Zeit. Du willst wissen, wie ich das Unrecht ertrage? Ich werde es dir sagen, Habakuk, ich mache etwas, ich bereite etwas vor. Wer unaufrichtig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nicht mehr dieses Gesetz, wo ohnmächtig ist. Und der Habakuk steht und sagt, aus Glauben leben. Und Habakuk versteht, aber dennoch will ich mich am Herrn freuen und jubeln über Gott, mein Erretter, an der Übersetzung mein Erlöser. Habakuk hat das Evangelium verstanden und gehört wie Abraham. Dann heißt es, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Wir haben gerade gesagt, er wird aus Glauben leben. So hat es gerade aufgehört, der Vers. Und sagt er, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern das Gesetz sagt, wer tut, der wird leben. Nicht aus Glauben. Mit Glauben hat das Gesetz gar nichts zu tun. Das Gesetz fordert nur und erstickt allen Glauben. Und dann führt er einen Beweis aus 3. Mose 18, Vers 5. Und darum sollt ihr meine Satzungen halten, meine Rechte, denn der Mensch, der sie hält, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Also es gab theoretisch zwei Wege, um gerettet zu werden, gibt es theoretisch. Der eine ist hier, wenn du es hältst, wirst du leben. Wenn du alles hältst, immer hältst, perfekt hältst, dann wirst du leben. Aber es hat keiner geschafft. Es ist nicht möglich. Wie viele Menschen vor uns, die viel klüger sind und viel geduldiger und ausdauernder und viel kräftiger sind wie wir, haben das probiert. Milliarden von Menschen, über tausende von Jahren. Es hat keiner geschafft. Christus hat es geschafft. Und er ist der andere Weg. Der neue Weg. Der lebendige Weg. Wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Dann heißt es Hebräer 10, Vers 19 bis 20, Brüder, ich lese es uns nicht, hier steht von einem neuen, lebendigen Weg. Das ist Christus. Das ist der Weg, den Gott bereitet hat. Nicht der Weg des Fluches. Ja, und das war damals so, man hat sich ständig erinnern müssen. Vergiss das Gesetz nicht. Vergiss es nicht. Und warum meinen wir, sind denn diese ganzen Aufforderungen hier, 5. Mose 4, Vers 9, hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, damit du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und damit sie dein ganzes Leben lang nicht aus deinem Herzen kommen und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern berichten. Oder 5. Mose 6, Vers 6 bis 9, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sollst du deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst und du sollst Zeichen an deiner Hand binden, sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, sollst sie an die Türpfosten deines Hauses schreiben, an deine Tore. Warum? Wenn du eins nicht hältst, bist du verdammt, verflucht. Was hat gefehlt? Der Heilige Geist hat gefehlt. Der Geist, der heute uns erinnert an Jesus, was Jesus gesagt hat, der uns erinnert an das Wort, an das Evangelium, der uns erinnert, wie Jesus gelebt hat. Du warst für dich verantwortlich. Wenn du es nicht hältst, bist du verloren. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns hilft, uns leitet, uns führt und erinnert, was Jesus getan hat, der uns tiefer führt in sein Wort, uns tröstet, uns zeigt in jeder Situation, will er uns zeigen, wie wir uns verhalten sollen, was wir reden sollen, was wir sagen sollen, wie wir ein Vorbild sein können. Dann kommen diese Verse, Römer 10, 1 bis 5. Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Ja. Sie sollen auch gerettet werden. Denn ich bestätige ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. Oh, wie viele Menschen haben Eifer für Gott. Aber nicht mit Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt haben, die Gerechtigkeit aus Glauben nicht erkannt. Und danach streben, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, aus dem Gesetz, aus den Werken. Haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen? Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Römer 3, Vers 22 heißt, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, der zu allen und auf alle kommt, die glauben. Die haben sich dem nicht unterworfen. Haben gesagt, nein, das glaube ich nicht. Denn Christus ist das Gesetzesende für einen jeden, der glaubt. Mose schreibt nämlich von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird dadurch leben. Das ist etwas ganz anderes. Christus ist das Gesetzesende. Das ist so krass, wie klar das hier formuliert ist und geschrieben ist. Wir können das nicht einfach auf die Seite schieben. Ja, jeder, der glaubt, wird vor Gott gerecht und er ist dieser Weg, der gilt. Und dann heißt es als letzte Schriftstelle, Römer 10, Verse 9 bis 11, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zu Gerechtigkeit. Mit dem Herzen glaubt man zu Gerechtigkeit. Mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Und wenn du vielleicht denkst, kann ich es wagen? Kann ich es wagen, wirklich alles fallen zu lassen und allein an Christus zu glauben? Du wirst nicht zu Schanden werden. Du wirst nicht zu Schanden werden. Diese Verse sind so klar. Man kann sie nicht falsch verstehen. Wie können manche lehren, dass man das Gesetz halten muss oder Teile davon oder andere Dinge, die man zu Gesetzen gemacht hat? Und er sagt, es ist offenbar, es ist klar, dass es nicht aus Werken geht. Und ich will uns eine Hausaufgabe aufgeben heute. Ja, wir können uns das aufschreiben oder, wenn wir das vielleicht nachschauen, uns das nochmal. Ich möchte, wir werden das nicht betrachten, aber es ist gut, wenn wir das nächste Mal auf Christus eingehen, dass wir das mal gelesen haben. Ich sag mal, alle über 18, auf jeden Fall. Lasst uns mal die Flüche lesen. 5. Mose 27, die Verse 14 bis 26 und 5. Mose Kapitel 28, die Verse 15 bis 69. Wir werden verstehen, was Christus für uns getan hat. Ich werde uns in 2,5 Wochen nochmal erinnern. Lebst du unter dieser erdrückenden Last des Gesetzes? Vielleicht hast du dich bekehrt, wirklich, und meinst es aufrichtig. Schau in dein Leben, was siehst du? Siehst du ständige Angst? Angst, dass Gott kommen könnte? Angst, dass du nicht bereit bist? Angst, dass das nicht ausreicht, was du hast? Dass du Gott erzürnen könntest, wenn du vielleicht mal unachtsam warst? Hast du ständig Angst, irgendetwas falsch zu machen? Lebst du unter so einem Fluch, unter so einer Last? Hast du Zweifel, ob du überhaupt noch Gottes Kind bist, obwohl du immer dein Bestes gegeben hast? Und du hast immer das Gefühl, dass es nicht ausreicht. Du hast keine Freude am Gott dienen. Du weißt, du willst Gott dienen. Du weißt, Gott möchte es auch. Aber Freude hast du nicht, weil es eine Last für dich ist. Alles zu erfüllen, was anscheinend das Gesetz alles von dir fordert, was Menschen von dir fordern, was sie alles von dir erwarten, und du hast keinen Frieden, dann lebst du unter diesem Fluch. Und ich möchte dir Hoffnung machen, Jesus Christus. Zu ihm kannst du kommen. Und er will dich frei machen von diesem Fluch. Er will dich frei machen, dass du ihm mit Freuden dienen kannst. Dass dein Geist dich führen kann. Und darum, wenn du das fühlst, dann komm zu Christus. Du kannst es zu Hause tun. Du kannst zu uns kommen. Wir werden mit dir beten, dass Gott dich davon frei macht. Und du wirklich mit Freuden dienen kannst. Jesus sagt, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern. Sie werden satt werden. Jesus macht satt. Darum dieses Angebot, Christus, der dir helfen will, es gilt auch heute und es gilt auch für dich. Amen.